Weißt du, was ich niemals von dir gedacht hätte, Christian?
Von mir?
Ja. Dass du wegkommst von einem iPhone.
Boah. Boah.
Ey, das ist so krass. Du hast gerade dein Handy rausgeholt und ich denke mir so, sieht irgendwie anders aus. Und es sieht vor allem so, es ist total seltsam, ein Nicht-iPhone in deiner Hand zu sehen. Bist du nicht eigentlich Apple-Freak gewesen oder habe ich das
alles
komplett
verkauft? Ich habe am Wochenende alles verkauft. eBay Kleinanzeigen, Leute waren da. Ich habe mein iPad verkauft, ich habe meine Apple Watch verkauft.
Was? Ja. Christian, was ist los?
Ich will aussteigen. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einen klaren Cut. Ich behalte mein MacBook, weil ich liebe mein MacBook.
Ja, ich wollte sagen, das ist alternativlos,
also,
oder?
Das ist alternativlos, so. Ja. Ich werde jetzt nicht einen Acer oder so hier anschaffen. Alles andere kommt weg.
Hä, du bist der Typ, wenn die Apple Watch irgendwie so einen kleinen Knacks hatte, dann bist du direkt zur eBay Kleinanzeige gegangen, geguckt, wo eine neue gibt, weil du brauchst eine und so.
Ja, aber das ist alles vorbei. Ich will irgendwie raus aus diesem Ding.
Aber wirklich, weil es dich zu krass abhängig gemacht hat, im Sinne von, man braucht alle Geräte, wenn man eins hat, oder warum?
Ich war neulich im Apple Store, weil irgendwie was Kleines kaputt war bei meinem Handy. Und dann haben die gesagt, das kostet jetzt 200 Euro.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, wisst ihr was, ihr könnt euch alle mal ficken gehen.
Ja.
So. Und also der Typ hat gesagt, ja, also wir würden Ihnen einen Rabatt geben, 200 Euro kostet es eigentlich, aber ich sehe ja, Sie haben die letzten 10 Jahre hier alles gekauft. Boah. Die sind super viele Geräte registriert und so. Ich würde Ihnen einen Rabatt von 25% anbieten. Und dann habe ich zu dem Typ gesagt, nee, ich kaufe mal lieber ein Android. Und sein Gesicht, dem ist alles aus dem Gesicht gefallen.
Mir auch gerade.
Ja. Und ich steige jetzt um. Ich schwimme mich jetzt frei.
Ja.
Ich versuche das jetzt einfach.
Aha.
Und ich habe mir so überlegt, ich kann mir jetzt auch wieder andere Sachen kaufen. Also zum Beispiel, ich kaufe mir einfach so eine normale Uhr, glaube ich.
Okay. Vielleicht machen wir in ein paar Monaten einfach nochmal
den Catch-up. Ob ich es durchgehalten habe.
Ob du es durchgehalten hast.
Ja.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Er sagt, hier ist ein Glas.
Heute der Elefantenkiller.
Ich habe heute eine Geschichte für dich, Christian, der ich aber eine kleine Triggerwarnung voraussetzen möchte, tatsächlich, weil es schon sehr mean ist. Es ist echt bitter, was der Typ sich überlegt hat. Trotzdem ist aber auf jeden Fall ein Fail wert, der erzählt werden muss. Ich schlage dir trotzdem vor, dass du irgendwas, hast du sowas, wenn du Gruselgeschichten guckst oder wenn du irgendwie ekelhafte Nachrichten oder sowas konsumiert hast, dass du so ein ausgleichendes Element irgendwie in deinem Leben, also bei mir sind es zum Beispiel Zitronenbabys auf YouTube, was hast du?
Wenn ich einen Film schaue, der mich irgendwie sehr, sehr anstrengt, also irgendwie, hey, der schlimmste Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe, war Hereditary, also so, ich konnte kaum schlafen irgendwie danach, das war ganz, ganz furchtbar.
Habe ich zum Glück nicht gesehen, werde ich auch nicht tun.
Ja, also schau den auch einfach nicht, nicht schauen. Und danach habe ich, glaube ich, erstmal so eine halbe Staffel The Office geschaut, bevor ich ins Bett gehen konnte. Also irgendwie so, um mich wieder so runterzubringen. Ja.
Okay, also vielleicht hast du schon mal so den Finger auf den Play-Button bei The Office, weil ich erzähle dir heute die Geschichte von Alan Savory, auch bekannt als der Elefantenkiller.
Okay.
Jo. Es ist der 15. September 35. Da wird Clifford Alan Redden Savory geboren. Und zwar in Südafrika, also im südafrikanischen Simbabwe. Wir kommen gleich dazu, warum genau da und so. Aber zu Simbabwe erstmal, es ist ein wunderschönes Land, tolle Landschaften, tolles Klima, eine Artenvielfalt. 1935 es ist auf jeden Fall atemberaubend, dort zu sein. Und in den 30ern kann man dort auch noch richtig, richtig gut jagen. Also das heißt eigentlich, blöd gesagt, wer Arten ausrotten will und schön jagen will, der kommt nach Simbabwe. Und in den 30ern ist es auch gar nicht so unüblich. Also nochmal ein bisschen weiter vor Anfang des 20. Jahrhunderts kommen britische Kolonialisten nach Simbabwe, nach Südafrika, erkunden die Gegend da und haben sie aufgeteilt unter sich und Südrhodesien getauft.
Mhm.
Und dann wiederum 1930 wird ein Landgesetz erlassen, das auch von den, also von weißen Kolonialisten wird ein Landgesetz erlassen, was unter anderem auch von den Eltern von Alan Savory erlassen wird, das so geschickt aufgestellt war, dass es quasi nur weißen Menschen möglich war, dieses Land zu besitzen und dann darauf zu machen, was sie wollen. Also zu jagen.
Das ist schon echt clever.
Genau.
Das klingt wie so ein ausgefallen. Heute wäre das wahrscheinlich so ein NFT oder so. Also mit so einem dummen Smart Contract. So, hey, du,
ich kann das jetzt machen, aber du kannst leider nicht.
Du kannst mit dem, was dir eigentlich wahrscheinlich gehört, auf keinen Fall.
Also
das machen.
Nee, also das geht
also,
nicht.
Es ist schon wieder so eine klassische Kolonialistengeschichte. Hatten wir ja schon ein paar, aber Darwin gefällt das. Also hier jetzt sozusagen wichtig zu wissen: Wir spielen in Simbabwe. Die Eltern von unseren Protagonisten sind Kolonialisten, die ein großes Stück Land besessen haben. So wächst Alan Savory also auf. Und der genießt es in seiner Kindheit und kennt es also nicht anders, dass einem wahnsinnig fruchtbares, wahnsinnig tolles Land gehört. 1955 geht er dann nach Südafrika, um dort an der Uni Zoologie und Botanik zu studieren. Also sozusagen das Landwirtschaftliche, das ist irgendwie schon so sein Ding. Und er fängt dann als Biologe an zu arbeiten, als Wildhüter, und zwar dann
so
wieder
wie
in seiner Heimat. So wie Hagrid, das stimmt. Genau, Hagrid, der hatte auch so seine kleine Hütte, so ein bisschen abseits, aber halt in britisch Rhodesien und nicht in Hogwarts. Genau. In britisch Rhodesien ist es auch ein bisschen trockener und ein bisschen ebener, ein bisschen steppenhafter als in Hogwarts, wo dann irgendwelche Saurier. Nee, was züchtet er alles?
Harry Potter
Fluffy.
Fan Nummer 1, Anna Bühler.
Warte mal, Fluffy?
Fluffy
hat er, ja. Den hat er aber oben in diesem Kerker da eingesperrt. Mhm. Und dann hat er so komische, so einen Riesen hat er.
Der hatte so Drachen auch.
Und Drachen hat er, genau. Das gibt's alles nicht in britisch Rhodesien. Aber natürlich viele tolle Tiere, ja, und einfach wahnsinnig schönes Land. Aber gucken wir uns diesen Alan Savory jetzt mal an. Wir wissen also, wie er so aufgewachsen ist, aber was ist das für ein Typ? Also die Geschichten, die ich von ihm kenne, stelle ich ihn mir vor wie so ein Crocodile Dundee-Typen. Also kennst du den noch aus dem 80er-Jahre?
Ja.
Crocodile Dundee, ja. Der
mit so einer riesigen Machete und so, lief immer auf Kabel 1, geiler Typ einfach.
Das ist krass, ich kenn's auch nur von Kabel 1.
Kabel 1, Sonntagnachmittag. Crocodile Dundee 1 und 2. Abwechselnd mit City Slickers.
Auch so ein okay, Film. Das habe ich noch nie gehört. Okay. Aber auch so 80er-Komödie-Dings, ja. Also vielleicht, wer es nicht kennt, ist es eine Geschichte von einem weißen Mann, der im australischen Busch aufwächst irgendwie, jenseits der Zivilisation. Und natürlich in dieser als Weißer in dieser wilden Natur dann irgendwie alles meistert und Frauen rettet und Krokodile erlegt. Und dieser Typ schimpft sich so als der King of the Bush irgendwie aus dem australischen Busch. Und Alan Savory ist auf jeden Fall auch so ein Typ, Crocodile Dundee-mäßig. Also der ist auch irgendwie, fühlt sich so eins mit der Natur. Er hat aber auch so ein bisschen dieses Ding, er ist so ein Kämpfertyp, so ein Soldat im Dschungel so ein bisschen. Mhm. Ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen und nicht zu viel jetzt hier auf eine andere Geschichte kommen. Deswegen fasse ich es jetzt mal ganz kurz zusammen. Es gibt in Simbabwe einen Bürgerkrieg ab 1965 ungefähr. Und Alan Savory ist einer von mehreren Leuten, der jetzt denkt, er muss in diesem Bürgerkrieg mitkämpfen und gegen Guerillagruppen vorgehen und gegen Guerillagruppen kämpfen. Savory also gründet mit anderen eine eigene kleine Hobby-Guerillagruppe, die Tracker Combat Unit. Und das ist echt crazy. Also jetzt vielleicht verstehst du so ein bisschen, was das für ein Typ ist und warum ich meine, dass er so ein Crocodile.
So, die Trecker kommen. Combat Unit.
Die Trecker!
Die kommen da mit ihrem Deutsch.
Aber so ein bisschen stelle ich es mir trotzdem so vor. Also es klingt jetzt irgendwie, ich glaube, die wollen cool klingen und voll die Bad Motherfucker sein. Aber ich glaube, das sind leider echt ganz schöne. Ja, also sorry, wer jetzt irgendwie selber seine eigene Guerilla-Kampftruppe da zusammenschustert. Das kann schon mal nicht so cool sein. Ja, genau, die Tracker Combat Unit Boys. Die sind da tatsächlich irgendwie so im Wald und trainieren und dann machen sie so 8 Wochen lang im tiefsten Dschungel irgendwie so Spurenlesen üben sie und dann üben sie, wie man sich im Gras versteckt und wie man vor wilden Antilopen irgendwie flieht und wie man zwischen Löwen und Elefanten lebt und bla. Also
was ist ein coolerer Name? Tracker Combat Unit oder Antilopen Gang? So.
Ja, also so jetzt mal so von außen betrachtet.
Ja, okay.
TCU. Antilopen-Gag gegangen.
Ja, erzähl mal da, sorry, mit meinen blöden Kommentaren.
Nee, finde ich gut. Guter Kommentar. Das Ziel von dieser Tracker Combat Unit ist also im Grunde ja, andere Menschen zu jagen, alle andere Guerillakämpfer irgendwie loszuwerden. Und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen weird und heikel und ja, gruselig. Und das ist aber trotzdem, um, das muss man wissen, so ein bisschen das Mindset von Alan Savory. Das ist sowas, was ihn prägt, ja, wie er aufwächst und woran er damals halt auch glaubt in den 60ern. Und genau, das ist eigentlich nur so ein kleines Grundwissen für die Geschichte, die jetzt kommt. Stell dir vor, eines schönen Abends, es ist Trockenzeit im Simbabwe, eines schönen Abends in den 60ern robbt Alan Savory, also so Wild- und Menschenhüter, der er ist, mal wieder mit seiner Schrotflinte irgendwie durchs Gras und merkt irgendwie, ja, also das geht hier gar nicht so gut. Das ist irgendwie unangenehm, hier durchs Gras zu robben. Es ist ja gar nicht so einfach wie sonst, weil irgendwie ist es sautrocken. Also der Boden, ne, der ist richtig trocken, es ist saustaubig und irgendwie ist das gar nicht mehr das fruchtbare, artenreiche, wunderschöne Land, das er kennt.
Das klingt ein bisschen nach First World Problems, aber ja, okay.
Naja, das ist eher so ein Problem, was die First World geschaffen hat, okay, dann am Ende. Was er bemerkt, ist im Grunde, dass das fruchtbare Land unter Bodendegeneration leidet. Das ist ein großes Wort, was er auch im Studium gelernt hat. Und es bedeutet eigentlich, naja, ich glaube, ich erkläre es dir doch ein bisschen ausführlicher, Christian. Vielleicht, genau, du nimmst schon was zu trinken. Ich würde dir vielleicht auch empfehlen, auf Wein umzusteigen. Nicht, dass du gleich ungeduldig wirst. Also, eine technische Beschreibung von Bodendegeneration. Das heißt, dass die Ökosystemdienstleistung sich verschlechtert, ja? Also wir schlüsseln das auf. Ökosystem, das ist die Natur einer Region und das Zusammenspiel aller ihrer Bestandteile. Also zum Beispiel Tieren, Pflanzen, Wasser, Boden, Menschen. Ne? Also alles, was in Simbabwe da eben, wo er wohnt und lebt, zusammenarbeitet, ist das Ökosystem. Dann die Dienstleistungen bedeutet, was bringt uns Menschen dieses Ökosystem? Ne? Also ich will natürlich Instant Gratification von der Natur. Das muss ich mir sofort liefern, wie Lieferando.
Ja.
Und dann also sowas wie Ackerbau, Wasserquellen, das Fleisch von den Tieren, die da rumlaufen oder die Milch oder was auch immer, die uns abgeben. Das heißt also, Bodendegeneration will uns sagen, dass all das, was wir vom Boden eigentlich so bekommen wollen, nicht mehr vom Boden geliefert werden kann. Warum auch immer? Vielleicht, weil er ausgelaugt ist, weil er kaputt ist, weil er keinen Bock hat, so wie Lieferando. Es kann also entstehen durch Klimaveränderungen, weil der Boden zu viel genutzt wird. Und ein klassisches Beispiel ist Monokultur. Ja, über die Jahre wird immer nur eine Sorte Getreide beispielsweise angebaut. Das Problem, aus der Erde werden immer nur dieselben Mineralien und Nährstoffe rausgezogen. Das heißt, der Boden wird irgendwann ausgelaugt, kaputt. In Savorys Fall handelt es sich um Desertifikation. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man Desertification sagt oder Desertifikation. Also im Grunde halt, dass die blühende Steppe zur Wüste wird. So, das ist mal das Basiswissen. Savory weiß also, dass es sich um dieses Phänomen handelt, wenn er da über diesen trockenen Boden robbt und fragt sich nun, okay, warum trocknet Simbabwe in den 60ern aus? Er fängt an, Forschungen zu betreiben und so wirklich methodisch sicher sind die nicht. Aber ich kann dir trotzdem mal erzählen von seinen Beobachtungen, wie er das beschreibt, was er da sieht. Er schreibt zum Beispiel: Die erste Region, die biologisch kollabiert ist, ist der Thuli-Kreis. Das ist eine Siedlung in Simbabwe. Dort gab es wahrscheinlich unumkehrbare Zerstörung der Vegetation, was zum Tod von ca. 30.000 Wildtieren geführt hat, weil die verhungert sind. Das ist eine Beobachtung, die Savory so macht. Das heißt also, Savorys großes Problem ist, weil die Steppe immer trockener wird, sterben die guten Antilopen, die Giraffen, die schönen Löwen und alles hübsche Vieh, was da so rumhüpft. Und Savory folgt nun zeitgenössischen Theorien, und zwar einer besonderen Theorie, die besagt, dass die Erdbodenbeschaffenheit so schlecht ist, weil so viele Herdentiere zu lange quasi an einer Stelle stehen. Also ne, die sind dann irgendwie auf einem großen Territorium, auf einem Grasland und stehen da zu lange rum, grasen da zu lange und zu viel. Und dann hat das Gras nicht Zeit genug, um sich wieder zu erholen von diesen vielen Tieren, von diesen Herdentieren, die dann irgendwann weitergezogen sind. Es klingt logisch, ist aber leider nur ein Teil des großen Puzzles. Und ist jetzt leider ein bisschen blöd, weil in den 60ern wusste man es noch nicht und Savory glaubt halt daran. Er glaubt halt, dass das das große Problem ist. Er denkt sich also, dass die Lösung relativ einfach wäre, nämlich, wenn man zu viele Tiere an einer Stelle hat, die da immer grasen, dann muss man einfach diese Region absperren und dann kommen die Herdentiere da nicht mehr hin und dann hat das Gras halt irgendwie länger Zeit, sich zu erholen, bis dann wieder irgendwann eine neue Herde kommt. Er kreiert also Nationalparks, die frei sind von so Weidevieh und von Jägern und denkt sich, ja, super, Elefanten und Giraffen, die können jetzt wieder in Ruhe leben, das Gras kommt zurück und dann kann ich mich wieder schön irgendwie darauf konzentrieren, andere Guerillakämpfer abzuschlachten oder so.
Also ich höre dir die ganze Zeit gespannt zu, wie du mir erzählst, wie das so ist mit Bodendegeneration, Desertification und so. Und ich denke mir eigentlich, wann kommt der Fail? Weil das klingt alles recht, also korrigiere mich, aber es klingt alles recht gut, was er macht, oder?
Also bisher ist es noch nichts Schlimmes passiert, sagen wir mal so. Aber er denkt halt, ich muss das alles erzählen, weil man seiner Argumentation irgendwie folgen muss.
Okay.
Er denkt
also
ja,
der Fail kommt
noch. Genau. Er denkt ja, es ist das Richtige zu tun, dass man die Herdetiere, die alles abgrasen, aussperrt, damit man wieder schönen Lebensraum zum Beispiel für Elefanten und Giraffen hat. Er hat das also alles gemacht und jetzt kommen die Elefanten und Giraffen auch wieder. Und er denkt, jetzt muss ja alles gut sein. Aber das Problem ist, nach ein paar Wochen, Monaten wahrscheinlich, merkt er, es wird ja immer nur noch schlimmer. Der Boden, der ist noch schlechter als vorher, obwohl ich ja jetzt Zäune geschaffen habe, obwohl ich Nationalparks geschaffen habe und ja eigentlich die Herdentiere irgendwie so versucht habe, drumherum zu leiten. Aber irgendwie wird aus dem Land immer mehr Wüste. Savory verzweifelt also langsam und denkt sich dann irgendwie, ja, okay. Irgendwie muss es an was anderem liegen, ne? Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben noch Elefanten und Giraffen. Und ich will jetzt hier niemanden fatshamen, aber Elefanten sind schon ganz schön schwer. Mhm. Und die strampeln hier irgendwie den ganzen Tag auf diesem Gras rum. Und das Gras hat es eh schwer zu wachsen. Es muss einfach an den Elefanten liegen, denkt sich Savory. Weißt du, er hat ja quasi alles versucht.
Der hat einfach den BMI ausgerechnet und hat gesagt, hey, der BMI von so einem Elefant ist nicht okay.
Und dann hat er gesagt, ich überlege mir dafür mal ein Wort, Adipositas. Hier, ich mache da einfach mal ein Problem raus. Und also er sagt dann halt am Ende, okay, es muss an diesen Elefanten liegen, weil, also wenn du natürlich von oben drauf guckst, erscheint das ja vielleicht auch für jemanden, der jetzt dann doch nicht so viele wissenschaftliche Forschung gelesen hat, wie er vielleicht vermeintlich oder sagt, behauptet zu gelesen zu haben. Ist es ja vielleicht relativ logisch, ja, dass wenn da jemand, ich weiß nicht, ob du, hattest du einen Garten, als du aufgewachsen bist als Kind? Nicht jeder ist mit einem Garten aufgewachsen, deswegen frage ich.
It's complicated. Ich sag mal ja.
Okay. Hast du ab und zu mal auf Gras vielleicht irgendwie gespielt mit anderen Freunden, mit anderen Kindern?
Ja.
Genau.
Ja.
Und wenn du das gemacht hast, dann wirst du vielleicht auch beobachtet haben, wenn man so einen ganzen Tag da irgendwie wild Fußball spielt oder so, sieht das Gras danach ziemlich scheiße aus.
Mhm.
Und ich glaube, das ist das, was Alan Savory dann bei den Elefanten beobachtet hat. Der hat halt gesehen, okay, jetzt langsam kommt hier so, keimt wieder so ein bisschen schönes Grasland.
Und dann kommen die Elefanten und spielen
dann kommen die dicken
Wummer,
genau, und machen dann Kindergeburtstag. Ja, komisch. Danach sieht's halt alles scheiße aus und er ist sich dann irgendwann sicher, okay, Elefanten sind schlecht für die Umwelt. Das habe ich jetzt auch hiermit wissenschaftlich bewiesen. Er schreibt dann tatsächlich im wissenschaftlichen Magazin Oryx am 1. Mai 69 einen Artikel, in dem er das folgendermaßen von sich gibt. Er sagt,
Säugetiere, vor allem die, die keine großen Feinde außer dem Menschen haben, vermehren sich schnell und bringen so eine große Masse und einen großen Druck auf den Boden. Wenn man das kombiniert mit immer mehr Feuern, die stattfinden, führt es dazu, dass der Boden immer kahler wird und die wertvollen Grase verschwinden.
Also der Feind ist jetzt klar, ne? Savory hat irgendwie jetzt ausgemacht, an wem es liegt und hat jetzt irgendwie so das Gefühl, die müssen weg. Die fetten, die Elefanten, die Killer-Elefanten, die müssen jetzt hier verschwinden. Savory zieht den Schluss daraus, Elefanten müssen abgeschlachtet werden. Es ist echt der brutale und schlimme Höhepunkt dieser Geschichte. 40.000 Elefanten hat er vor, niederzustrecken.
What?
Ja, weil ich meine, einer reicht halt nicht. Es sind halt sehr, sehr viele dort und die trampeln halt über das von ihm so mühsam hingezüchtete Gras wieder. Das heißt, 40.000 Elefanten, natürlich nicht alle auf einmal, sondern über mehrere Jahre hinweg. Aber er zieht es durch, sucht sich auch Hilfe bei der Simbabwe-Regierung. Andere Expertinnen kommen dazu und helfen tatsächlich, diese 40.000 Tiere abzuschlachten.
Okay. Okay, jetzt mal. Okay. Okay.
Da musst du erst mal auf klarkommen.
Ich muss erst mal auf klarkommen.
Ja.
Also wie kommst du bitte auf die Idee? Ja. Also wir haben gesagt, wir sind in den 1960er Jahren. Wie kommst du auf die Idee, dass ein Ökosystem, das irgendwie, ich sage jetzt mal, 10.000 Jahre bestimmt so besteht. Mhm. Ja. Also 10.000 Jahre gibt es da bestimmt Elefanten oder, sag mal großzügig, sag mal 1.000 Jahre. So, selbst wenn es nur 1.000 Jahre so ist. 1000 Jahre gibt es da bestimmt Elefanten. Und da gibt es bestimmt Wiesen. Und dann gibt es Wiesen, die fruchtbar sind und Elefanten und alle sind happy und so. Und dann kommst du ja nicht auf die Idee, in den 60er Jahren zu sagen, wisst ihr, was unser Problem ist, dass die Wiesen gerade nicht mehr geil sind? Die Elefanten. So, das ist ja dumm.
Ja, das ist ganz schön dumm. Das stimmt. Aber der hat doch studiert. Der war doch auf der Uni. Der war doch auf der Uni in Südafrika. Der hat doch hier wissenschaftlich, hier in dem Magazin Oryx hat er einen Artikel geschrieben. Den glauben wir, den machen wir, den kaputt, die Elefanten. Ja, viel mehr kannst du dazu nicht sagen. Also ich meine, in den 60ern sind wahrscheinlich die ersten Menschen plötzlich veränderten Umwelterscheinungen plötzlich ausgeliefert und denken sich so, das kann natürlich nicht an uns liegen. Das muss ja an anderen Faktoren liegen, aber nicht am Menschen.
Ja, es gibt ja in den 60ern ja wirklich Leute, die haben das schon rausgefunden. Also so, es gibt dieses ganz berühmte Buch Silent Spring. Ich habe gerade die Autorin vergessen, wie sie heißt. Die hat in den 60er Jahren schon darüber geschrieben, dass der Mensch die Umwelt kaputt macht. Also die ganze Umweltbewegung wird in anderen Teilen der Welt, nicht bei von den Savory, in den 60er Jahren begründet. Und er macht eigentlich das Gegenteil. Ja, nee, die Dinger müssen weg, die blöden Viecher, du.
Ja, der denkt sich wahrscheinlich, dass das Land, was hier meinen Eltern gehört, das kenne ich ja am besten. Also das ist wahrscheinlich echt einfach ein tief sitzendes Missverständnis seiner Expertise.
Okay, ja. Und dann?
Also, ein paar Jahre und tatsächlich 40.000 Tiere später.
Boah.
Überlegt sich Alan Savory dann mal, jetzt gucken wir mal, wie es dem Gras eigentlich so geht. Weil das war ja eigentlich das Ziel, ne? Hinter meiner Aktion hier.
Aha.
Und er merkt,
also Leute, ich hätte es jetzt nicht gedacht, aber also, es war ja schon ganz am Anfang was schlecht. Und dann habe ich ja das dann versucht mit den Herrentieren, dann wurde es schlechter. Dann habe ich das mit den Elefanten gemacht und jetzt ist es halt quasi noch schlechter. Das gibt's ja gar nicht. Wie blöd.
Ja, also. Jetzt kommt eine Kleinigkeit, die man Alan Savory zugutehalten muss. Er hat einen fatalen, brutal schlimmen Fehler begangen. Ne?
Mhm.
Er hat diesen Fehler aber auch eingeräumt und hat sich offiziell entschuldigt mittlerweile. 2013 hat er einen TED-Talk gehalten. Ich sag dir mal, was er erzählt hat. Er sagt, "Loving elephants as I do, that was the saddest and greatest blunder of my life. And I will carry that to my grave." Also ich liebe Elefanten sehr. Das ist natürlich schon mal ein Satz, der mir jetzt in dieser Geschichte extrem, also im Halse stecken bleibt.
Mhm.
Ich liebe Elefanten sehr. Und das war der traurigste und größte Fehltritt meines Lebens. Ja, da bin ich wieder bei ihm. Und ich werde es bis in mein Grab mitnehmen, sagt er.
Der wahrscheinlich zu den Elefanten, als er den so in den Kopf geschossen hat, gesagt,
ich liebe...
Das tut mir mehr als dir. Du glaubst nicht, wie weh mir das tut gerade. Du dummes Vieh. Bam!
Und das, mir tut das auch weh. Und dann halt so 20 Mal am Tag. Und dann geht er so nach Hause so.
Was gibt's heute Abend zu essen?
Ja, also dieser Typ entschuldigt sich 2013, also nicht so lange her, auf großer Bühne. Diese Geschichte könnte hier zu Ende sein. Ich möchte aber trotzdem auch noch ein bisschen mehr von Alan Savory erzählen. Weil das ist auf jeden Fall der größte Fail in seinem Leben. Jetzt denkt man, er ist geläutert und wird so einen Fehler nicht zweimal machen. Aber leider hat er noch ein bisschen was auf seiner Liste. Alan Savory widmet ab 2013, ab Anfang der 10er Jahre, so sein ganzes Leben.
Wie alt ist er da? 80 oder
ja,
so?
Ja, da ist er schon 1935 geboren. Der ist ja schon so 80, ja?
Ja, scheiße. Ab da.
Ab da, jetzt Rettung der Erde, warte kurz. Er denkt sich ja so, okay, ich habe ja, also ich habe jetzt einmal schon einen Fehler begangen und habe mich da so ein bisschen verkalkuliert, aber jetzt gehe ich das Ganze doch nochmal wissenschaftlich an und deswegen erfinde ich jetzt einfach mal einen Begriff und eine Agrikulturtechnik, die nennt sich Holistic Management und die soll Übergrasung verhindern. Er möchte damit eigentlich auch sein Image so ein bisschen aufbessern und quasi dann doch nicht als der Elefantentöter irgendwie in den Büchern stehen, sondern als jemand, der sich eingesetzt hat für Artenvielfalt und für Agrikultur. Er wird übrigens auch von Prinz Charles dann in den 10er Jahren als Remarkable Man gefeiert für seine Forschungen. Also ich versuche dir jetzt ganz kurz Holistic Management zu beschreiben, indem ich dir eine Definition vorlese. Mhm. Also einfach gesagt geht es beim Holistic Management darum, dass sehr große Herden in kurzer und sehr intensiver Zeit an einem Ort grasen, dann wiederum weitergeschickt werden und so soll Überweidung vermieden werden. Gleichzeitig soll diese Herde dabei Gräser platt treten, was Austrocknung verhindern soll und dabei helfen, dass der Boden CO2 aus der Luft aufnehmen kann. Und genau, je mehr Weidevieh man dafür hat, also je mehr Vieh draufsteht auf dem Boden, desto besser ist das für die Umwelt. Ist das nachvollziehbar?
Nee, aber...
Ist auch nicht schlimm, weil es auch zu 100% jeder wissenschaftlich fundierten Klimaforschung widerspricht. Insofern muss man sich das auch gar nicht so doll merken. Und insofern ist es auch so ein bisschen falsch, dass Prinz Charles Alan Savory so als Remarkable Man der Öko-Bewegung feiert. Aber whatever. Es gibt mittlerweile ungefähr 10 Studien von Fachstellen, wie zum Beispiel der Universität Uppsala in Schweden, die dieses Holistic Management von Alan Savory nachgeforscht haben und zu dem Schluss kommen, dass das alles Quatsch ist.
Das hat übrigens Alan Savory auch gesagt, als er 40.000 Elefanten umgebracht hat. Upsala!
Upsala!
Schlechter Witz. Ja, egal.
Ja, du schmückst diese Folge schon mit deinen Witzen. Das ist schon nicht schlecht. Immer raus damit.
Ist schon cringe. Aber egal. Egal. Ja.
Also. Egal, wen du fragst am Ende, wer wissenschaftlich darüber forscht, jeder kommt zum Schluss, dass diese Behauptung, dass Holistic Management das Klima retten kann, nicht wirklich stimmen kann. Diese Forschungen, die andere Leute dann machen, wiederum über seine Forschungen, beschreiben auch, dass das mega random ist, was er da macht, dass er keine richtigen Methoden hat, dass alles nicht nachvollziehbar ist. Und er reagiert nicht so richtig drauf. Er sagt eigentlich, dass er trotzdem weiterhin im Recht ist. Also während ich auf der einen Seite es ihm noch irgendwie hoch anrechne, dass er unter diesem riesen Fail, den er da begangen hat in den 60ern, extrem leidet und sich da irgendwie öffentlich dafür entschuldigt hat und sich jetzt für den Klimaschutz einsetzen möchte, muss ich auf der anderen Seite schon sagen, der Typ hat irgendwie doch nicht aus seinen Fehlern gelernt. Er wollte nur irgendwas suchen, wo er dann am Ende nicht eben als Vollloser der Geschichte mit dasteht. Hat es aber nicht so ganz geschafft. Also nach wie vor beobachtet er ein Problem, stellt irgendwie random Theorien auf, zieht daraus noch viel randomere große Schlussfolgerungen und ja, probiert es irgendwie an lebenden Objekten aus. Also ich glaube, so wirklich besser macht es Alan Savory nicht. Ich wollte auf jeden Fall diesen Horror-Fail erzählen, weil es auch irgendwie an viele andere Vollidioten aus der Zeit erinnert, die immer mit ihren Aktionen ihre vorgegangene beschissenen Aktionen nicht besser machen. Und das war meine Darwin gefällt das Geschichte für heute. Die Geschichte von Alan Savory.
Ich komme nicht drauf klar. Also wahrscheinlich waren es auch einfach die 60er und so, man war eben in einem anderen State of Mind. Aber wie kommst du auf die Idee, dass 40.000 Elefanten umzubringen eine gute Idee ist? Also wirklich, also da muss schon einiges...
Ich frage mich, was der Typ, was er gelernt hat oder was er studiert hat, dass in seinem Kopf das Sinn macht, dass da, nur weil die da drüber laufen, alles kaputt gehen muss. Also das ist doch...
Also es ist schon dumm. Das ist schon
es dumm. Ist schon dumm. Und damit genau richtig bei uns im Podcast. Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Christian Alt und Anna Bühler. Herstellungsleitung Schalker Tätig. Produktion Elisabeth Fee.